Herzlich willkommen in der Gamer-WG. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wir haben für heute uns ein Thema ausgedacht, was wir so, glaube ich, in der Form noch nie hatten, weil wir haben jetzt ein Thema, ihr habt den Namen des Podcasts schon gelesen, Zelda Breath of the Wild, was wir an sich schon mal durchgekaut hatten, aber das Spiel ist ja zumindest in den Top-Listen, wer unseren Top-Podcast des Jahres gehört hat, ziemlich weit vorne gelandet. Und unser Mitmoderator Maurice hat mittlerweile den Titel auch ausgiebig gespielt, hat ihn vor allen Dingen jetzt auch mal durchgespielt und hat gesagt, damals hat er ja noch nicht so viel dazu sagen können. Jetzt kann er viel dazu sagen, jetzt möchte er auch viel dazu sagen. Und insofern, ja, hallo Maurice.
Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, es ist eins zum anderen gekommen. Wir nehmen das auf so ungefähr ein, zwei Tage, bevor ich mir die Switch hole. Und ich hatte ja gesagt, ich ziehe auch in Betracht, Breath of the Wild dann mir nochmal zuzulegen und das anders anzugehen. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich habe die Wii U-Version hier, zock's zumindest nochmal an, dass du in der Steuerung drin bist. Und ein paar Stunden später war ich durch mit dem Spiel.
Ein paar Stunden später, du Stronz. Ja, auf jeden Fall wollten wir deswegen zu diesem Titel nochmal zurückkehren und einfach mal schauen, wie so deine Eindrücke von dem Spiel sind. Ich glaube, ich habe schon genug dazu gesagt, wie ich es finde. Womit möchtest du anfangen, Maurice?
Das ist mit zwei Sachen. Zum einen, was die Open World betrifft und meine Spielzeit. Ich habe euren Podcast zur Sicherheit nochmal durchgehört und ihr habt beide ziemlich viel Zeit in das Spiel gesteckt.
Oh ja.
Als ich aus dieser Schlafmaschine da aufgewacht bin. Das wird übrigens ein Spoilercast, das kann ich jetzt schon mal sagen. Also wer das Spiel tatsächlich noch nicht gespielt hat, sollte am besten jetzt schon abschalten. Und die Welt gesehen habe, wie groß und weit alles sich erstreckt, dann mit den Meinungen, dass man da hunderte von Stunden reinstecken kann, um da, sag ich mal, so weit voranzukommen, so viel zu entdecken und sich dann letzten Endes scannen zu stellen, dass mich durchaus eingeschüchtert hat. Ich war aber am Ende bei 37,5 Stunden. Ich hatte, als ich mir die Wii U-Version gekauft habe, letztes Jahr 7,5 Stunden gespielt gehabt. Das hat mir die Wii U angezeigt in den Statistiken. Ich habe also genau 30 Stunden dann nochmal draufgelegt. Und unter 40 Stunden, ich glaube, das ist jetzt nicht großartig mehr oder weniger Zeit, als ich in den Twilight Princess gesteckt habe. Also klar, wahrscheinlich so 5 Stunden mehr, aber vom reinen Durchspielen, ich habe jetzt nicht auf 100% gespielt oder irgendwas. Ich habe auch nicht lange nicht alle Schreine gemacht, aber ich habe die Titanen erlegt. Ich habe alle Sidequests mitgenommen, die mir gefallen haben von der Beschreibung her. Und dann halt Hyrule-Schloss gestürmt und Ganon besiegt. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, irgendwie mehr oder weniger zu haben Inhalt als in einem vorherigen Zelda.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist eigentlich auch gerade, wenn ich jetzt an Twilight Princess denke, was ich vorher auch noch mal gespielt hatte auf der Wii U-Version oder mit der Wii U-Version. Für mich ist da eigentlich der größte Unterschied, dass man in dem Spiel tatsächlich charmant die Zeit verbringen kann mit zusätzlichen Aufgaben. Du hast die Schreine gerade schon angesprochen oder diese ganzen Suchspiele und Suchrätsel, die es in der Welt gibt, die ja mal mehr, mal besser, mal weniger gelungen sind. Und ich für meinen Geschmack habe einfach da mehr schöne Nebenbeschäftigung als in so einem anderen Spiel. Und deswegen kann man mit so einem Titel eben auch 70 Stunden verbringen oder vielleicht sogar auch 100. Aber ich glaube, dann ist sogar tatsächlich spätestens irgendwann Schluss. Viel mehr Zeit kann man da wahrscheinlich dann trotzdem nicht reinstecken. Es sei denn, man will auch noch den letzten von diesen Krogsamen finden und das ohne Lösung. Dann mag das sein, aber das machte dann auch keinen Spaß mehr.
Ja, ich habe den DLC nicht geholt. Also ich ziehe immer noch in Betracht, die Switch-Version irgendwann zu holen, weil es so ein paar Sidequests gibt, von denen ich dann im Nachhinein erfahren habe, wo ich gesagt habe, oh, die hätte ich eigentlich schon doch noch gerne gesehen. Werde ich später dann auch noch erwähnen, was ich damit genau meine. Aber ja, ich finde, nachdem ich alle Türme erklommen hatte, wirkte die Welt doch überschaubarer, als sie auf den ersten Blick anmuten mag. Und ich würde nicht sagen, dass das die riesigste Open World ist. Ich würde nicht mal sagen, dass das die größte der Generation ist oder irgendwas, aber die wirkt, wenn man einmal alles, also beziehungsweise an jeder Region zumindest einmal war, jeden Turm entdeckt hat und sich einen Überblick schafft, dann wirkt sie doch überschaubar, was ich sehr überraschend fand. Es gibt irgendwann einen Punkt, wo ich im Westen auf der Karte stand, da ist ein verschneites Gebirge Richtung Todesberg geschaut hat, was exakt auf der anderen Seite der Karte ist, im Osten, und ich dachte, okay, das könnte ich jetzt zu Fuß und mit Epona, ich hab Epona über ein Amiibo bekommen, 10, 15 Minuten wäre ich da, und das ist jetzt nicht größerer Zeitunterschied, als ich in einem San Andreas brauchen würde, wenn ich laufen würde. Also ich fand das doch dann überraschend kompakt, aber groß genug, dass sich die Welt halt so bombastisch anfühlt. Wobei ich sagen muss, ab irgendeinem Punkt fand ich es ein bisschen lächerlich, dass halt direkt neben der Wüste halt der verschneite Berg ist. Und ja.
Ja, das ist höhere Elementarmagie, die an diesen Orten herrscht. Deswegen ist das so. Aber ja, aber trotzdem, also ich sag mal, die Welt ist auf jeden Fall groß, dass man sich da drin verlaufen kann, wenn man sich am Anfang nicht auskennt. Also das ist, glaube ich, schon gegeben. Aber du hast recht, wenn man erstmal überall war und sich nachher natürlich auch beamen kann von Turm zu Turm, dann schrumpft das Ganze so ein bisschen zusammen. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass es zum Beispiel deutlich größer ist als in so einem Twilight Princess. Allein schon, weil alles auch zusammenhängt. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Dieses Gefühl von Größe kommt natürlich zumindest bei mir auch immer dann besonders auf, wenn ich eine Welt auch als gesamte Welt sehe und auch greifen kann, wie es ja auch bei einem WoW ursprünglich mit den ganzen Zonen der Fall war. Das ist einfach was anderes als wenn Ladebildschirme das Ganze trennen und eigentlich nur die große Map, das Ganze verbindet, wie es ja zum Beispiel bei einem Dragon Age oder auch bei einem Witcher der Fall ist. Die einzelnen Zonen für sich sind alle sehr, sehr groß, aber trotzdem jede ist eine Location für sich, und dieses Gesamtweltgefühl kommt bei so einem Titel wie Zelda bei mir dann sogar noch etwas stärker auf, weil es keine Ladebildschirme gibt und Ladezonen.
Ja, und es ist halt beeindruckend, halt auf der Wii U ein Spiel zu haben, wo du auf der einen Seite der Karte stehst und rüberschaust und du weißt, sind halt trotzdem 10, 15 Minuten Fußmarsch bis da hinten hin, und du kannst das trotzdem sehen, und das ist recht detailliert, und der Artstyle ist toll, toll gewählt für das Spiel. Nicht so ein komisches Mittelding wie Skyward Sword das noch war. Das hat einen sehr, sehr schönen, angenehmen Artstyle, das Spiel. Und da irgendwann, wie gesagt, als ich dann halt auf diesem verschneiten Gebirge im Westen der Karte stand, das war relativ am Ende des Spiels so. In den letzten 10, 15 Stunden habe ich das erst erklommen, dieses Gebirge. Habe ich mir gedacht, okay, die Schönheit der Welt ist nicht abzustreiten, selbst wenn mir diese Offenheit heutzutage nicht mehr so zusagt, wie sie es einst getan hat. Und dadurch, dass sie halt irgendwie geschrumpft ist, durch das Teleportieren, durch Epona, durch die ganzen Fähigkeiten, die man auch bekommt, mit denen man immer schneller von Punkt A nach Punkt B gelangen kann, hat das auch diesen anfänglichen Effekt, dass ich jetzt erschlagen werde von der Open World, auch ein bisschen wieder wettgemacht. Also wer sich am Anfang davon bedrückt fühlt, dass das halt zu viel auf einmal da ist, der sollte sich nicht einen zu großen Kopf drum machen. Das ist dadurch, dass man halt sich ein Ziel setzen kann, zum Beispiel, ich habe gesagt, ab irgendeinem Punkt. Ich will einfach die ganze Karte offen haben, ja, egal, ob ich da jetzt gut durchkomme oder nicht. Da habe ich mich auch teilweise durch Gebiete gequält, wo ich jetzt die entsprechende Ausrüstung nicht für hatte und musste dann dafür Zeugs kochen. Und das hat nicht immer gepasst und gereicht. Und da musste man Umwege finden. Und so kommt man auch immer wieder über NPCs, die einem Sidequests geben. Und das lenkt ein bisschen ab. Also man sollte sich definitiv nicht von der Open World abschrecken lassen. Und die hat mich letzten Endes auch am wenigsten gestört von den Dingen, die ich erwartet hatte, dass sie mich stören würden. Also ich bin da irgendwann auch gerne rumgelaufen, wobei es dann auch immer wieder Punkte gab, wo ich dachte, ich wünschte, die Ausdauer würde beim Sprinten langsamer vergehen, als wenn ich einen Berg erklimme. Ich wünschte, Pferde wären ein bisschen schneller als, vor allem im Vergleich halt, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Und ich wünschte, die würden nicht überall hängen bleiben. Und irgendwie hätte ich mir auch gewünscht, dass es einen zähmbaren Vogel gäbe, wie in Skyward Sword, den man dann so im letzten Drittel des Spiels irgendwann freischaltet. Das wäre auch schön gewesen. Dass man halt hindernislos von Punkt A nach Punkt B kommen kann. Und das wäre schön gewesen, noch so als finalen Bonus. Aber es gibt jetzt mittlerweile das Motorrad. Ich habe, wie gesagt, den DLC nicht gespielt. Hast du den zufällig angezockt?
Nee, ich habe bisher die DLCs nicht gespielt, weil mich der erste DLC abgeschreckt hat. Das war ja kein Story-DLC, sondern waren eigentlich nur irgendwelche Spielelemente, die das Ganze Spiel schwieriger machen oder eben neue Herausforderungen stellen, da hatte ich keinen Spaß dran. Und tatsächlich, jetzt gab es ja zuletzt noch mal einen Story-DLC, da war jetzt aber im Weihnachtsgeschäft so viel anderes zu spielen, dass der große Zelda-Reiz da zu dem Zeitpunkt bei mir nicht aufgekommen ist und ich habe so meine Zweifel, ob ich zu dem Spiel noch mal zurückkehren werde. Ja, also nein.
Oh, okay. Ich sag da später noch was zu, weil Wiederspielwert ist eine schwierige Frage bei dem Spiel, finde ich.
Ja, bei mir ist das immer, wenn ich so lange aus dem Spiel raus bin, das ist jetzt ja ein Jahr her, dann weiß ich jetzt schon, dass ich das Spiel nicht mehr so gut kann wie zu dem Zeitpunkt, wo ich es verlassen habe. Das heißt, ich muss mir die Steuerung wieder zu gewissen Teilen neu aneignen, mich an die ganzen Dinge irgendwie wieder zurückerinnern, die ich da in dem Spiel auch irgendwo hinterlassen habe, wo was ist und so weiter. Und deswegen sehe ich so DLCs immer als schwierig an. Deswegen hatte ich ja auch den Witcher-DLC so lange vor mir hergeschoben. Irgendwie so insgesamt genieße ich eigentlich Spiele lieber am Stück. Das spricht eigentlich immer eher für so eine Game of the Year Edition.
Ja. Ich habe jetzt schon Pferde erwähnt. Die sind nicht so gut weggekommen in der Kritik, sage ich mal. Ich lese immer wieder online, dass die relativ nutzlos sind. Und ich würde sagen, ich habe die, glaube ich, mehr genutzt als so manch anderer Spieler, weil ich halt nicht immer unbedingt von mich hin und her teleportiert habe, weil das Aufdecken neuer Gebiete, vor allem von denen, wo man keine elementaren Hindernisse hat, sehr viel einfacher zu begehen sind, wenn man halt auf einem Pferd sitzt und man so größere Distanzen schneller bewältigen kann. Und die haben ihre Macken, die Pferde, auf jeden Fall. Selbst wenn man die größte Zuneigung hat, schwenken die immer wieder nach links und rechts. Das fühlt sich so an wie die Turbulenzen in GTA 5. Unnötiger Realismus, wo echt keiner sein muss. Die steuern sich auch so schon stur genug durch die unebene Graslandschaft, sage ich mal. Und da bleibt man immer wieder, wie schon erwähnt, an Ecken und Kanten hängen. Und die 5-6 Male, die mir das echt passiert ist, wo ich Epona oder meine anderen Pferde, die ich eingefangen habe, nicht mehr aus diesen Ecken und Kanten rausbekommen habe, waren auch immer wieder diese Momente, wo ich frustriert war und den Zorn der Spieler verstanden habe. Aber den Großteil der Zeit habe ich sie tatsächlich ganz gerne genutzt, wenn ich über die große Brücke geritten bin oder über große, weite Grünflächen dann waren die eigentlich mein stetiger Begleiter, vor allem, weil man damit auch schön über so Störche und so weiter, die gerade am Boden stehen, reiten kann und die dann sofort erledigt, was auch für Gegner gilt. Und vor allem die Kämpfe hatte ich irgendwann zum Ende in keine Lust mehr. Und denen entkommt man schneller, wenn man auf einem Pferd sitzt.
Ja, das stimmt. Klar, vor allen Dingen, als ich dann irgendwann gecheckt habe, dass mit jeder Neumondnacht die Lager sich wieder neu besetzen, hat bei mir da an der Stelle auch dazu geführt, dass ich nur noch, wenn ich irgendwelche Gegenstände haben wollte, ich diese Lager ausgeraubt habe. Ansonsten habe ich die nachher auch links liegen lassen. Aber gut, dafür hat es aber trotzdem am Anfang Spaß gemacht, die zu besuchen und auszuräuchern. Aber es wäre schön gewesen, wenn die dauerhaft irgendwie leer geblieben wären. Aber dann fehlen die Ressourcen, ne, in dem Spielsystem.
Ja, ja. Etwas doof bei den Pferden finde ich, dass sie einen Radius haben, in dem sie einen hören. Man kann über einen Pfiff sie zu sich rufen, aber das gilt nur in einem bestimmten Radius, was ich sehr unpassend finde für diese Art von Spiel. Man muss dann zu Stellen hin und sich sein Pferd her teleportieren lassen. Und da frage ich mich, hätte ich das dann nicht auch machen können, wenn ich irgendwo, wo in der Landschaft stehe, einfach pfeife, dass das Pferd dann aus dem Nichts auftaucht, halt so, dass das aus dem Kamerawinkel immer herkommt, wo ich halt nicht gerade hingucke. Wäre, finde ich, die idealere Lösung gewesen. Und das hat man ja jetzt, wie gesagt, mit diesem Motorrad so halbwegs wieder zurechtgebogen, aber angenehm finde ich das im Endeffekt immer noch nicht. Also die Pferde sind definitiv ein zweischneidiges Schwert und ich verstehe die Kritik dran. Aber ihr Nutzen überwiegt dann doch die kleinen Kritikpunkte und auch die großen, die ich mit diesem System habe. Und neben den Stellen gibt's auch für die Größe der Welt finde ich zu wenige Ortschaften, wo sich die Menschen getummelt haben. Und die fühlen sich alle auch sehr restriktiv an. Das erste Dorf, in das man kommt, ist Kakariko. Und das ist wundervoll gestaltet, ein sehr, sehr traditionell japanisch angehauchtes Dorf. Aber wenn du da einmal auf den Berg stehst und runterguckst, das ist eine Straße, die runtergeht in eine Hauptstraße rein, also eine T-Kreuzung praktisch. Und da stehen 5 Häuser und in diesen 5 Häusern sollen sich 20 Leute zurechtfinden, die zum Großteil auch so interessant sind wie ein mit Kinderhänden beschmiertes weißes Blatt Papier. Ich habe ungern mit den NPCs gesprochen in der Welt. Ich fand, die haben unnötig den Flow rausgenommen. Und ich habe eigentlich immer nur mit den NPCs gesprochen, wenn ich das rote Ausrufezeichen über deren Kopf gesehen habe. Und selbst dann habe ich meistens den Text geskippt bis zu dem Punkt, wo sie mir sagen, was ich zu tun habe. Mit den Figuren zu sprechen und zu interagieren, war traurigerweise das Uninteressanteste an Breath of the Wild für mich. Und das, wo ich das ja eigentlich bevorzuge, interessante Figuren zu haben. Es gab so 1-2 Sidequests, wie gesagt, die ich sehr, sehr interessant fand, aber es ist halt zu wenig für so ein riesiges Spiel. Mein Lieblingsdorf war interessanterweise Gerudo-Stadt, weil da, wie man da reinkommt, ist interessant, dass man sich halt als Frau verkleiden muss. Aber auch so vieles über die Gerudo zu erfahren war eigentlich mit das Spannendste für mich als langjährigen Zelda-Fan, halt, wie vermehren sich Gerudo, wie funktioniert diese Hierarchie innerhalb dieser Stadt. Das war auch sehr interessant, Tourismus zu sehen, dass der Tourismus sehr stark ist, aber halt auch nur weiblicher Tourismus. Und das sind so Elemente, die fand ich mit am interessantesten, halt da durch die Stadt zu wandern und die ganzen Aspekte kennenzulernen. Es gibt zum Beispiel eine Schule, wo dann die Frauen lernen, wie sie sich einen Mann ergattern, weil sie irgendwann praktisch aus dem Dorf geschmissen werden und heiraten müssen. Und dann erzählen sie halt, da ist ein Mann und man sollte vielleicht vorsichtig sein und vielleicht eine Waffe in der Hinterhand haben, aber halt mit einem großen Lächeln auf ihn zugehen. Und dann ist er halt eine weitere Person, die sagt, okay, ich würde ihn einfach K.O. schlagen und dann mit nach Hause nehmen. Und das sind halt so interessante Sachen, so interessante Aspekte, wo man nicht so hundertprozentig weiß, wie realistisch die das nehmen, weil sie halt eigentlich keine Interaktion mit Männern haben. Und das fand ich sehr interessant zu sehen, wie die Gerudo-Hierarchie, wie das Gerudo-Leben generell funktioniert. Ich habe noch nie so einen tiefen Einblick in eine Zelda-Rasse, sage ich mal, bekommen, wie mit den Gerudos in Breath of the Wild.
Ja, das stimmt. Da haben die sich sehr viel Mühe gegeben, so ein bisschen Fleisch da ins Gerüst zu packen. Grundsätzlich bin ich aber auch deiner Meinung, dass die Städte, die es gibt, eher so einen Phantasialand-Flair haben. Das heißt, es ist ein Videospiel, es ist keine realistische Stadt. Du hast da deine 3, 4 Häuser, manchmal auch 10, die alle ihre Funktion haben, aber du hast nicht wie bei einem Oblivion oder bei einem Witcher eine Vielzahl an Gebäuden, die einfach nur da sind, weil es die Stadt darstellt, wo man dann auch viele Gebäude gar nicht betreten kann, sondern hier ist eigentlich jedes Gebäude fast schon mit einer Funktion und das ist eben sehr gamey. Ne? Man hat da alles aufs Spiel hin abgezielt.
Ja, und das fand ich ein bisschen seltsam halt, weil vor allem das Dorf der Orni, das heißt Dorf der Orni und das ist eine riesige Steinsäule und da sind so um die rum die ersten 15, 20 Meter halt ist so ein Rundgang gebaut und da sind immer so kleine Räume, nicht mal abgeschlossene Räume, sondern halt offene Räume und da sollen die angeblich drinnen wohnen und das fühlt sich halt es fühlt sich halt so halbgar an, das fühlt sich nicht richtig an wie ein Dorf und mehr halt, wie du das schon sagst, ja, wie so eine Attraktion, hier wohnen die Orni, schaut's euch an. Und man kriegt nicht richtig ein Gefühl dafür, wie sie hier leben, wie sie funktionieren, wie diese Gesellschaft in diesem Hyrule funktionieren kann. Und das einzige Mal, dass ich das halt das Gefühl hatte, da einen richtigen Einblick zu bekommen, ist bei den Gerudo, weil die haben auch einen offenen Markt, aber der ist halt außerhalb der Stadt, damit es halt auch Männer dorthin können und so weiter und so fort. Das geht bei den Gerudo so viel Sinn. Und dann kommst du ins Schloss der Zora und das sieht unglaublich schön aus. Das ist wirklich schön gemacht, wie das aufgezogen ist. Das ist bombastisch, auch riesig groß. Und dann ist da aber nichts drin. Es ist halt schöne Architektur, aber null Raum für die Bewohner dieser in Anführungszeichen Stadt. Da ist ein Thronsaal, dann ein Hotel, ein Shop und so eine Therme und das ist aber zu hoch, als dass du sagen könntest, die leben halt unten im Wasser. Es macht irgendwie keinen Sinn. Wie funktioniert das verdammt? Ich hatte immer wieder das Gefühl, dass das ausgerechnet halt in den Städten etwas, was mir persönlich dann mehr Spaß gemacht hätte zu erkunden, dass da weniger Sinn und Verstand hintersteckte als schickes Art-Design und viel Leben, aber das halt so nebensächlich wirkt. Wie gesagt, ich habe nicht gerne mit den NPCs gesprochen in Breath of the Wild.
Ja, Highlights sind für mich tatsächlich die Heroen. Die haben, finde ich, eigentlich schon alle eine ganz nette Story verpasst bekommen und mit denen kann man sich ja dann auch so ein bisschen besser befassen, aber das sind ja dann eben die glorreichen Ausnahmen von dem Ganzen.
Oh, zu denen habe ich auch noch was zu sagen. Keine Sorge. Dann lass uns das direkt machen.
Ja, dann.
Es fängt ja mit der Erzählung an, was vor 100 Jahren passiert ist, weil Link ja sein Gedächtnis verloren hat. Und ich hatte dadurch, dass der Patch noch nicht raus war, Anfang, also als die Wii U-Version raus war, das Spiel auf Deutsch gestellt und als ich es dann jetzt vor einer Woche oder so dann halt durchgespielt hatte, gibt es mittlerweile die Möglichkeit, die Audiospur zu ändern und eine Untertitelspur zusätzlich zu haben. Das heißt, ich hätte auf Englisch oder Japanisch spielen können, wobei die Englisch ist auch nicht gut. Die deutsche Synchro ist sehr durchwachsen und das leider eher im schlechten Sinne. Die einzige positive Stimme, die ich im Kopf habe, ist die vom Dekubaum. Zelda klingt schrecklich, Mifa klingt schrecklich, Revali geht in Ordnung, auch der Goronheld geht in Ordnung. Aber die meisten Figuren sind unterdurchschnittlich performt. Ich mochte Zeldas Design nicht, ich mag ihren Charakter nicht und das hat den Hattrick ergeben, dass ich ihre Stimme auch nicht leiden konnte im Deutschen und dann die Aussprache. Man hat ja immer diesen Kopfkanon, ja, wie man sich das vorstellt in einem Spiel, wo es keine Sprachausgabe gibt. Wie werden Dinge ausgesprochen? Und die Direktion hat den Sprechern gesagt, Ganon heißt Ganon in der deutschen Fassung. Und also G-A-H habe ich das Gefühl, also so klingt das ja, G-A-H-N-O-H-N. Und das klingt halt für mich komplett falsch und zieht mich jedes Mal wieder raus, wenn ich das höre. Und ich weiß nicht, ob es so gut war, Link, den Namen Link zu geben. Ob man das nicht so eher personamäßig aufziehen sollte und ihn immer als halt zu duzen oder zu siezen, je nachdem, wer mit ihm spricht, und das ein bisschen besser zu umgehen, weil Link ist ja sehr, sehr flexibel als Avatar, dadurch, dass man recht viel Kleidungsoptionen hat zum Ende hin. Aber auch Link fand ich leider Gottes ziemlich flach von der Charakterisierung her. Also dafür, dass das so ein enger Kreis ist und man ja das über die Erinnerungen das Gefühl bekommt, dass das Link und Zelda sich sehr nahe kommen im Verlauf der Zeit. Weiß ich nicht, was Zelda in Link sieht und andersrum. Also Zelda ist sehr weinerlich, was verständlich ist im Kontext der Geschichte, aber ich finde sie sehr sehr in eine im Englischen sagt man Damsel in Distress. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt.
Die Jungfrau in Nöten.
Genau, die Jungfrau in Nöten-Rolle gestopft, unnötig. Ihre Kraft erwacht nicht. Und ich verstehe, dass das der Aufbau zu der Story ist, aber sie wirkte gezwungen schwach in dem Spiel. Ich wünsche, dass es einen anderen Aufhänger gegeben hatte. Das ist nicht das größte Problem. Das größte Problem ist halt, dass sie ausgerechnet sich in Link verliebt, der halt immer diesen langweiligen Blick drauf hat, der immer Desinteresse zeigt im Gesicht, nicht sprechen kann und dann auch sich sehr, sehr stoisch zeigt, auch irgendwie keine Lust hat, mit ihr zu interagieren, wirkt es so, weil er halt immer diesen 0815 Blick einfach drauf hat und Emotionen nur dann zeigt, wenn man im Fotomodus ist und eine lustige Pose einnimmt. Also ich weiß nicht, wieso er da lächeln kann, aber nicht, wenn er mit Zelda interagiert. Fand ich immer sehr, sehr schade, dass da nicht mehr auf Mimik gesetzt wurde bei Link, weil das bei den anderen Figuren ja drin ist. Revali fand ich interessant, aber nervig, dadurch, dass er sich halt, wie sein Name vermuten lässt, als Rivalen zu Link sieht. Fand ich sehr, sehr stereotyp. Mifa war die einzige interessante Reckin, zu der man auch, hatte ich das Gefühl, am meisten Background bekommt. Fand ich einen sehr interessanten Twist, dass man das wieder aufgenommen hat von Ocarina of Time, dass sie sich auch in Link verliebt hat, man ja ihr dieses Hochzeitsgewand bekommt, was einen Wasserfälle hochschwimmen lässt. Und die anderen Recken musste ich tatsächlich ein Wiki aufrufen, weil die in den Cutscenes, in denen sie gezeigt werden, nichts machen. Urbosa ist die Gerudo-Dame und Daruk ist der Gorone. Und die Cutscenes, in denen die vorkommen, das ist 2 Minuten lang nichts. Die interagieren nicht mit Link richtig. Die sind in ein Szenario geworfen, was man dann halt für 2 Minuten sieht in einem Flashback. Und das ist alles an Interaktionen, die man dann hat mit denen. Und dann, wenn man in deren Titan ist, sagen sie einem die Standardfloskel mit halt so einem charakterlichen Twist. Hey, du musst die 5 Schalter betätigen, und Rivali sagt dann, wenn du das schaffst, du bist ja mein Rival und ich trau dir das nicht zu, aber hey, versuch's doch zumindest. Und Daruk, der Gorone, sagt er, hey, ich weiß, dass du das schaffen kannst, und so weiter und so fort. Und das fühlte sich sehr, sehr mager an für die Recken, die ja so wichtig scheinen für die Welt, dass die so unterrepräsentiert sind. Also ich fand die Implementierung dieser ziemlich schwach, muss ich leider gestehen.
Hast du die ganzen Fotolocations gefunden?
Ja, die habe ich mir rausgesucht irgendwann. Ich hatte, glaube ich, 5 oder 6 gefunden, und die restlichen habe ich dann mit einem Guide gesucht, weil die
okay.
Weil nicht nur scheiße schwer zu finden sind, sondern auch der Lichtpunkt manchmal nicht erscheint. Also ich bin über zwei, drei einfach rübergeritten, weil die nicht erschienen sind.
Nur das hat
aber ja, ich habe sie alle gefunden.
Aber deswegen meine ich, weil ich finde, da werden die Storys noch mal etwas weiter auch vertieft teilweise, ne? Dass man da noch mal mehr Hintergrund eigentlich vermittelt bekommt. Deswegen fand ich es auch schade, das hatte ich, glaube ich, auch im Podcast gesagt, dass sich eben diese Storyfetzen hinter so einer Sucharbeit verstecken, weil es, glaube ich, für viele Spieler wertvoll gewesen wäre, das zum passenden Zeitpunkt vielleicht irgendwo im Spiel noch serviert zu bekommen. Aber gut, es ist so, wie es ist. Aber ich fand, da haben auch gerade dann die Heroen ja teilweise noch ein bisschen tiefer bekommen.
Ich fand, die haben sich zu sehr auf Zelda fokussiert, und ich fand den gesamten Cast leider charakterlich, wie gesagt, eher unterrepräsentant. Und das fand ich schade, weil ich bin jetzt nicht der größte Fan vom neuen Zora-Design, aber ich mag die Orni, die Vogelleutchen. Ich fand das Gerudo-Design super. Die Goronen sehen halt aus wie immer, da kann man nichts zu sagen. Die NPCs, die normalen Hylianer, sind auch nicht so schreckliche Monsterwesen, wie sie es in Twilight Princess waren. Also man hat schon einen insgesamt schönen Artstyle. Die Figuren stechen auch heraus, definitiv rein vom Design her, aber ich finde charakterlich kann man die schwer auseinanderhalten, bis auf Rivali und Mipha, weil die halt wirklich in Extreme fallen. Mipha halt diese extreme Zuneigung zu Link, und Rivali halt diese extreme Abneigung gegenüber Link. Und die beiden anderen so irgendwie in der Mitte. Und Zelda geht so alle Phasen durch, habe ich das Gefühl, von einem Extrem zum anderen. Dass ich nicht wirklich mit ihr mitfühlen konnte. Ich fand auch das Ende irgendwie. Also wie das vor 100 Jahren dann abgelaufen ist, nicht so gut in Szene gesetzt, sage ich mal, dass ich da wirklich Mitgefühl hatte, weil Zelda benimmt sich halt wie ein Prinzesschen, was sie halt ist. und Link ist halt mir fällt kein guter Begriff dafür ein, aber der ist halt dieses Brett, was einfach keinerlei Emotionen zeigt, vor allem halt auch in diesen Erinnerungen. Und diese beiden, man kann nicht mal sagen, dass sie interagieren, weil Link halt, wie gesagt, immer noch stumm ist, und das passt irgendwie nicht gut in den, es passt irgendwie nicht so gut zusammen, wie sie das versuchen da darzustellen. Und ich habe dann meine Freuden in anderen Aspekten finden müssen, und die lagen glücklicherweise dann in den Dingen, die besser in der Open-World-Struktur verteilt sind, nämlich die Schreine und die jeweiligen 4 Titanen, die dann als Dungeon fungieren sollen. Und das waren dann auch immer halt diese relativ linearen Sektionen, in denen ich mich am wohlsten gefühlt habe, muss ich leider Gottes gestehen. Wenn man halt so weit ist, dass man einen Titanen stürmen kann, dann gibt's davor immer ein kleines Minispiel, weil man den vorher erstmal beruhigen muss, weil die ja von Ganon kontrolliert werden. Und ab da war ich immer gefesselt. Ich fand's cool, mit dem Prinzen der Zoras halt übers Wasser zu surfen und dann immer wieder die Wasserfälle hoch zu schwimmen, um die Schalter zu erlegen. Dann mit dem Orni über dem Vogel zu fliegen halt, was sehr, sehr beeindruckend war, visuell. Dann in der Gerudo-Wüste auch wieder zu surfen, allerdings auf Sand, was sehr interessant war. Die Gerudo-Prinzessin auch wieder. Gerudo sind generell die interessantesten Figuren des Casts. Und die Gerudo-Prinzessin, beziehungsweise sie ist ja die Herrscherin der Gerudos, aber hat noch ein kleines Kind mit ihrem übergroßen Helm. Fand ich sehr charmant. Surft man dann auch, um dieses Kamel zu erklimmen. Und am Ende habe ich das Chamäleon gestürmt. Und da gab es eine kleine Metal Gear Solid-Passage, wo man erstmal den Berg erstelfen muss. Und das waren dann immer die Punkte, wo ich wirklich gefesselt war. Wo ich sagen konnte, okay, das ist jetzt eine Passage, die ist relativ gut vorgegeben, die ist relativ linear und in sowas fühle ich mich aktuell wohler. Und die Titanen, auch wenn sie jetzt nicht die Highlights sind in Zelda Dungeon Design, da gab es so ein, zwei Kopfnüsse, die definitiv spaßig waren zu knacken. Und die Schreine mit ihren ganzen Puzzles waren auch mit zusammen dann immer meine Highlights, wenn ich einen gefunden habe, der ein schön knackiges Rätsel drin hatte. Ich bin in einen Schrein gekommen, wo man einen Eiswürfel von Punkt A nach Punkt B bringen muss und überall dazwischen stehen halt Flammenwerfer und find da mal heraus, wie du dadurch manövrieren sollst. Das war sehr interessant. Immer diese kleineren und größeren Rätsel in den Titanen und in den Schreinen zu lösen.
Ja, hatte mich eben an Portal erinnert, so wie ich es, glaube ich, auch im letzten Cast dann dazu gesagt hatte. Einfach, weil jede Aufgabe für sich genommen so eine kleine Kopfnuss ist. Mal größer, mal kleiner. Und ich sag mal, das könnten sie sogar quasi losgelöst einfach einem als Spiel verkaufen. Das ist fast wie so ein Spiel im Spiel.
Ja. Wobei ich es trotzdem schade finde, dass die halt, wie gesagt, ich finde, in Richtung Dungeon Design sind's okay, die Puzzles sind gut, aber ich wünschte, da wäre mehr klassisches Zelda drin. Also wenn sie die Formel nochmal nutzen, hoffe ich einfach, dass sie trotzdem auch Zeit in Dungeons investieren. Die meinetwegen auch so offen sind wie die in Breath of the Wild, aber wo so ein bisschen mehr Fleisch dran ist, ich habe das Gefühl, dass die Dinger zu mager sind. Die verlassen sich zu sehr auf diesen Puzzle-Aspekt und das ist schön, dass man das so gemütlich angehen kann, aber es ist halt, irgendwo fehlt dieses Erlebnis, was man aus früheren Zeldas hat. Man bekommt ja praktisch alle Fähigkeiten und ich sag mal Items direkt auf dem großen Plateau geschenkt. Wieso ist nicht trotzdem in jedem Dungeon ein spezielles Item drinne, was man dann zusätzlich dafür nutzen muss, um spezifische Puzzle innerhalb der Dungeons zu lösen? Und das ist dann halt eine zusätzliche Waffe oder Fähigkeit, die einem dann weiterhilft. Wieso bekomme ich die Fähigkeit vom Orni-Recken zum Beispiel, sich vom Stand aus in die Lüfte zu erheben, erst nachdem ich den Dungeon gemeistert habe? Wieso habe ich das nicht irgendwann in der Mitte des Dungeons bekommen und dann wären da Puzzle mit halt implementiert, die diese Fähigkeit nutzen? Die Donnerfähigkeit der Gerudo-Dame habe ich zum Beispiel nie genutzt, weil ich selten mein Schwert aufgeladen habe. Also fand ich ziemlich, ziemlich sinnlos, die Fähigkeit. Wobei, wenn man sie denn mal benutzt und einen größeren Radius abdeckt, wo viele Gegner drin sind, man da durchaus gut Schaden machen kann. Aber das war dann, wie gesagt, der Zeitpunkt, wo ich eh schon kein Interesse mehr an den Kämpfen großartig hatte. Und ich wünsche mir auf jeden Fall etwas traditionellere Dungeons, beziehungsweise mehr etwas gefülltere Dungeons, sage ich mal. Das verlässt sich zu sehr darauf, auf kleine Puzzles, als auf große, langfristige Puzzles mit Schlüsselmanagement und so weiter und so fort. Nicht, dass das jetzt großartig clever war in den Vorgängern, aber man hatte immer zumindest das Gefühl, in jedem Dungeon die Option zu haben, gehe ich jetzt links oder rechts zuerst lang. Und mache ich es mir damit eventuell schwerer. Das habe ich hier nie das Gefühl, weil man halt von Anfang an überall hin kann. Wobei man ja dann immerhin da ein bisschen gezwungen wird, weil man nicht klettern kann innerhalb der Titanen und der Schreine. Da finde ich dann auch den Belohnungseffekt nicht so doll, was komisch ist, weil im Endeffekt ist so ein dieses Siegel, was man bekommt, ja nichts anderes als ein Herzteil. Aber ich hab das nie so als Belohnung wahrgenommen. Wahrscheinlich, weil man sie einlösen muss. Ist jetzt spontan mein Gedanke, dass ich da großartig was zusammenbekommen habe. Ich hätte gern halt gesehen, okay, ich habe jetzt vier Schreine geschafft, ich will sofort das Herz aufploppen sehen und nicht erst noch zu einer Götterstatue laufen oder mich hinteleportieren müssen, um die dann einzulösen. Ich habe die dann irgendwann auch gehortet, hatte dann irgendwann mal 16 Stück auf einmal, die ich dann eingelöst habe, und dann musste ich mir die blöde Cutscene viermal hintereinander anschauen, dass halt die Herzen und Ausdauer Upgrades dann vom Himmel fallen, weshalb auch immer. Und der Belohnungseffekt hat bei mir nicht so gezündet, wie der vermutlich gedacht war. Ich fand, die Belohnung war tatsächlich eher die Schreine zu spielen und dann die Krogsamen zu sammeln und die Feenquellen zu suchen. Ich habe auch nur zwei gefunden, also die man sowieso findet in Kakariko und die eine im Westen der Karte. Und die anderen zwei weiß ich gar nicht, wo die sind. Habe ich mich auch nicht drum gekümmert. Ich habe die Upgrades der Rüstung auch nicht gebraucht. Ich bin relativ unterpowered, sage ich mal, dann Richtung Gen gezogen. Ich hatte keine Probleme damit. Der einzige Boss, mit dem ich Probleme hatte, war dieser Donner-Ganon, weil ich ums Verrecken dieses Ausweichmanöver nicht hinbekommen habe, dass man in diesen Zeitloop-Modus schaltet. Hast du das in Erinnerung, wie dir das gelungen ist?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe insgesamt den Bosskampf aus der Erinnerung jetzt, eventuell habe ich im Podcast was anderes gesagt, aber momentan würde ich sagen, kam der mir nicht so sonderlich schwer vor. Die meiste Erinnerung habe ich an die letzte Phase, wo man da drumherum reitet, weil du hast eben schon das etwas störrische Reiten angesprochen. Das, sag ich mal, war, glaube ich, das Herausforderndste für mich.
Nee, ich fand diesen Donner gerne zu. Also das ist der einzige Boss, mit dem ich Probleme hatte halt, weil ich dieses Ausweichmanöver nicht bekommen habe. Und der hat so als so einen Teleport-Move, sag ich mal. Also das ist mehr so, er flitzt dahin in Höchstgeschwindigkeit. Und ich habe einfach das Timing nicht hinbekommen. Ich habe es geübt wie ein Blöder bei normalen Gegnern, halt das hinzubekommen. Aber ich habe es auch da nicht regelmäßig hinbekommen können. Und es fühlt sich nicht so gepolished an wie ein Bayonetta von einem Platinum Games, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich sehe die Attacke, ich mache das Ausweichmanöver und ich werde instant dafür belohnt, das im richtigen Zeitpunkt gemacht zu haben. Und das ist mir so oft passiert, dass ich der Attacke ausgewichen bin, aber da nichts getriggert wurde. Und dann stehe ich manchmal 5 Meter weiter, wo mich die Attacke eh nicht getroffen hätte. Und dann aktiviert das. Und das fühlt sich inkonsequent an, inkonsistent und unbefriedigend, das Kampfsystem, weshalb ich halt irgendwann gesagt habe, pfeif auf die Kämpfe, renn einfach weg. Die Gegner können die eh nichts anhaben, die sind langsamer als du. Und ich mag es auch nicht, dass die Waffen zerbrechen. Ich finde, das wird ja immer wieder dann mit Gegenargumenten belegt, dass das ja so hilfreich ist für die Spielmechanik, für den Spielfluss und dass man ja mit Waffen zugemüllt wird, aber die Waffen, die einem dann in die Hände fallen, wenn man mit Gegnern kämpft zum Beispiel, sind vom eigenen Level abhängig und ich habe eher das Gefühl, dass man einen Skin freischaltet mit einer größeren Nummer dran, als wirklich eine neue Waffe zu bekommen. Bis halt auf die Ausnahmen, wo man dann mal eine elementare Waffe bekommt, aber die findet man ja dann auch meistens nur in Schatztruhen oder in den jeweiligen Schreinen. Und da fand ich den Sinn und Zweck dahinter nicht so prickelnd. Also für die 5, 6 Arten von Waffen, die es gibt, halt jedes Mal einen Skin freizuschalten, wo dann halt einfach eine größere Zahl dran steht. Und einfach zu wissen, okay, wenn ich das Ding jetzt nutze, ist das in 5 Schlägen weg, mal überdramatisiert. Ich habe ungern meine Waffen genutzt. Das sollte ja nicht der Fall sein in einem Spiel, wo der Kampf auch so interessant ist aufgrund der Physik, wo man so viel anstellen kann mit den Gegnern. Ich habe wie gesagt, ich hatte irgendwann, ich bin einfach weggerannt, weil ich Angst um meine tollen Waffen hatte. Man bekommt von den Dörfern jeweils auch eine Belohnung, wenn man die Titanen bezwungen hat. Und ich habe die Truhen einfach nicht geöffnet. Beziehungsweise ich habe mein Inventar voll gemacht, die Truhen geöffnet, damit ich mal sehe, wie die Waffe ausschaut, aber die dann halt nicht benutzt, weil ich nicht wollte, dass diese schöne Waffe, die sie da modelliert haben, nach den 20, 25 Schlägen, die sie braucht, dann kaputt geht und ich sie nie wieder sehe. Klar, ich könnte ein Foto von machen, aber die sieht immer scheiße aus. Und nur ein Foto von zu haben, habe ich keinen Nutzen von. Und das fand ich so schade, dass dieses System, das eher mich eher abgeschreckt hat vom Kampf, als mich motiviert hat, in den Kampf zu ziehen.
Ja, das sollte natürlich nicht sein. Also ich hatte auch Sorge vor dem System. Mich hat es ja dann am Ende schon abgeholt, dadurch, dass man dann noch häufiger mal gewechselt hat. Aber ich glaube, beides hat sein Für und Wider. Im Zweifelsfall, so wie es andere Spiele machen, einem gute Waffen irgendwann geben und dann musste man sich die erarbeiten. Dann bleiben die aber auch da und halten. Das ist vielleicht die bessere Wahl. Oder eben, dass man zwar eine Abnutzung hat, aber die gleiche Waffe dann wieder irgendwo repariert, ne?
Ja, das fände ich halt auch schön, wenn man die Waffen reparieren könnte.
Wobei an sich so Funktionen immer nur dazu da sind, irgendwie um ein Geld aus den Fingern zu ziehen oder daran zu denken, das überhaupt zu tun, weil es bereichert das Spiel, finde ich, in den seltensten Fällen. Also auch bei Witcher oder bei Diablo, überall da, wo eben Sachen kaputt gehen. Meistens ist es nur dazu da, um die Ressourcen auch zu verwenden, weil man Gold in der Spielwelt ja überall findet. Dann kann man es dann dafür benutzen. Aber es ist so nicht, dass ich sage, boah, jetzt habe ich so geil mal eine Waffe repariert. Das hat Spaß gemacht.
Ja, aber dadurch hast du halt die ganzen schönen Momente nicht, wo du halt deine Lieblingswaffe nutzen kannst in dem Moment, wo sie passend wäre. Und ich habe halt immer einfach die Waffe genommen, die höchste Nummer hatte irgendwann. Weil wie gesagt, die spielen sich alle gleich. Jeder Zweihänder fühlt sich gleich an. Jeder Einhänder fühlt sich gleich an. Jeder Speer ich weiß jetzt gerade den Begriff nicht. Die längeren Stichwaffen fühlen sich alle gleich an.
Diese Stangenwaffen Bumerang wahrscheinlich, ne?
Ja, die Bumerang ist praktisch sinnlos, habe ich einmal bekommen über den Wind Waker Amiibo, dann nie wieder benutzt. Und so Sachen wie die Fackel, die hätten auch ein normales Inventarsystem, wie es in vorherigen Zeldas war, funktionieren können, weil ich habe die Fackel halt, ich habe immer eine Fackel im Inventar gehabt, weil die im Gegensatz zu einem Zweig zum Beispiel halt nicht sich abnutzen, wenn sie brennen. Und es so einige Puzzles gibt, wo man halt mal so kleine Laternen anzünden muss. Und ich hatte dann halt immer gerne eine Fackel dabei. Und die hat einen Itemslot belegt, von dem am Anfang ja auch die sehr limitiert sind. Und die hat sich aber irgendwann abnutzen können, wenn ich aus Versehen mal mich dumm angestellt habe und aus Versehen einen Rundumschlag gemacht habe und dann die Fackel geschlagen habe. Und dann hat die halt blöd rot in meinem Inventar geblinkt und ich dachte mir, oh scheiße, jetzt muss ich mir eine neue Fackel suchen, wo finde ich eine? Und mir hat das mehr Druck gemacht als unnötigen Druck, den ich sehr unpassend für die Spielweise fand, weil das Spiel ist eh schon voll genug mit Loot. Was ich denn zwar auch halt immer eingesammelt habe, wenn ich drüber gelaufen bin, aber das ist auch der Grund, weshalb ich dann halt die anderen zwei Feenquellen nicht gesucht habe, weil ich nie genug Loot hatte, um die aufzuleveln. Ich habe alles irgendwie am Ende auf Level 2 gehabt, aber damit kam ich gut genug durch, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt nicht noch die nächsten Feenquellen suchen und mich dann nochmal durch die Welt quälen, um dann das spezifische Item jeweils zu bekommen. Den spezifischen Loot Drop, um diese und jene Ausrüstung im Level aufsteigen zu lassen. Vor allem, weil Rubine sehr, sehr mager sind in dem Spiel und ich auch nicht meine Ressourcen verkaufen wollte, weil ich sehr geizig war. Und halt immer nur das Erz verkauft habe, was halt eh am meisten bringt. Und dann hatte ich manchmal zu viel und meistens aber zu wenig, um großen Nutzen daraus ziehen zu können.
Tja. Das heißt, du hast wie du eben schon sagtest, relativ unterpowered dich durchs Spiel geschlagen, weil die Erleichterungen durch diese Feen-Teile, die waren auch nicht so verkehrt. Wobei, ich glaube, mit der vierten Fee wurde es unverschämt. Bis Fee 3 konnte man die Sachen noch bezahlen und danach wurde es dann aber tatsächlich unverschämt viel. Da hatte ich dann auch keine Lust, das alles zu sammeln.
Ja, ich habe einen Rüstungswert, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, von 38 gehabt, was jetzt nicht sonderlich hoch ist. Ich glaube, das geht irgendwie bis in 60er oder 80er Bereich hoch mit dem vierten Level. Wie gesagt, da hatte ich eine relativ schwache Defensive. Ich hatte am Ende, ich habe es mir rausgeschrieben, 12 Herzen zusätzlich, das heißt, ich bin bei 15 Herzen und ich hatte einen zusätzlichen Ausdauerbalken. Und damit bin ich ausgekommen. Ich bin zwar dann noch 2-3 Mal gestorben, weil es Gegner gibt, die unfassbar viel Schaden ausrichten. Und das fühlt sich auch wieder sehr unbalanciert an das Spiel, weil Ganon dann so 1,5 Herzen Schaden macht. Und ausgerechnet der hat Hyrule übernommen, schwache Leistung Ganon. Also da sind stärkere Monster in der freier Wildbahn, die dir Konkurrenz machen in dem Fall. Fand ich es ja sehr schlecht balanciert. Und die Gegnervarianz ist generell lachhaft, muss man leider sagen. Also irgendwann ist mir halt so die ersten Bokoblin Behausungen und Lager, die man sieht, da ist immer so ein blauer dabei oder ein schwarzer. Und dann merkst du schon, okay, die stecken mehr ein. Und dann tauchen größere Variationen auf und dann noch so die Echsengegner und so weiter und so fort. Das sind so 5-6 Gegnertypen, was echt nicht viel ist für so ein Riesenspiel. Und die ändern halt einfach nur die Farbe und stecken dann unnötig viel ein. Und ich habe das Gefühl, dass das zu viel RPG-System hat, weil sich dieses Nummernspiel echt... Das hat sich für mich halt, wie gesagt, nicht rentiert dadurch, dass ich relativ unterpowered war. Ich hatte immer relativ schwache Rüstung. Ich hatte keine besonders starken Waffen. Die stärkste Waffe, die ich hatte, ist auch im 50er-Bereich gewesen. Und das dauert einfach ewig, den Gegnern Schaden zuzufügen. Und dann vergehen halt bei den großen Viechern auch 10 Waffen, bis du da durch bist. Und da ist mir die Belohnung einfach ist nie wert gewesen, mich durch so einen Kampf zu quälen. Ich habe von diesen einäugigen Viechern kein einziges gelegt. Ich habe von den... wie heißen die? Diese Zentauren-Dinger.
Ja.
Von denen habe ich eingelegt und auch erst am Ende des Spiels. Ich habe eins von diesen Wüsten Viechern besiegt, die sich unter dem Sand verstecken, weil es dazu eine interessante Sidequest gab.
Genau, die habe ich auch gemacht.
Ansonsten habe ich Monster eigentlich nie angegriffen, wenn es nicht sein musste. Und die Assassinen, die einen am Ende auch echt alle 5 Meter begegnen. Also es gibt echt Passagen, wo du da 2-3 hintereinander spawnen im 10-Sekunden-Takt und du dich fragst, wer hat die da platziert? Das ist super nervig, wenn die auftauchen. Wie gesagt, man kann schnell wegreiten, auch wegrennen vor denen, aber es nervt halt, wenn dann die im Takt gefühlt auftauchen und einen belästigen, wenn man eigentlich gerade nur dabei ist, irgendwie ein blödes Krog-Samen-Spiel zu spielen, wo man gerade irgendwie Ballons abschießen muss oder einer blöden Feenspur folgen muss, um den Punkt zu finden, wo sie dann kurz aufhört und man mit ihr sprechen kann. Und das hat, wie gesagt, das Kampfsystem generell hat mich einfach von vorne bis hinten gestört und ich habe mich dann nie wohl gefühlt zu kämpfen. Aber die Fortbewegung ist es halt, was das Spiel so toll macht. Ich habe wenig mit der Physik rumgespielt, also ich habe mich nicht an Steine gehangen und die dann in Stase gesteckt und die dann weggeschleudert. Also ich habe das schon gemacht, aber ich habe mich da nicht dran gehangen oder so. Ich bin eher mit dem Gleiter durch die Welt gezogen, habe mir die höchsten Türme und Berge rausgesucht und bin dann in die Ewigkeit geflogen. Und das war immer sehr befriedigend, wenn man zum Beispiel im Nordosten der Karte dieses Labyrinth hat, was hinten im Meer irgendwo sich erstreckt und man sich denkt, okay, komme ich da hin von der Distanz, von der Höhe, schaffe ich es gerade noch in den Eingang rein, ist der Wind gut und man schafft es dann irgendwie mit der Ausdauer, die man sich da zusammengesammelt hat und das ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn man halt die Erkundung in dem Spiel schafft, die man sich vorgenommen hat. Ihr hattet du und Kai hat erzählt, dass sie 2 Ausdauerbalken hat. Ich finde aber, dass einer vollkommen ausreicht, um jeden möglichen Berg zu erklimmen. Man muss halt immer nur gucken, wo ist der Boden so, wo hat der Boden, beziehungsweise wo hat diese Klippe so einen Winkel, wo man sich kurz ausruhen kann. Es gibt eine Kapuze, mit der man etwas schneller klettert, dann rüstet man die noch aus, während man hochklettert irgendwo. Und dann schafft man eigentlich, es ist auch mit einem zusätzlichen Ausdauerbalken nur alles zu erklimmen, was man sich in den Kopf setzt.
Ja, wobei das auch teilweise, glaube ich, so ein bisschen für Komfort gesorgt hat, weil du kannst besser springen. Diese Sprünge nach oben kosten ja unverhältnismäßig viel von deiner Ausdauerenergie. Wenn du aber eben da 2 Balken hattest, meine ich, ab dann konnte man doch immer mal einen Sprung dazwischen machen. Das hat die Sache einfach auch beschleunigt.
Ja, wie gesagt, wenn man sich gut anstellt, kann man das eigentlich auch mit einem Balken machen, wobei man damit definitiv nicht die höheren Gebirge erklimmen kann. Da sollte man zumindest einen zusätzlichen Ausdauerbalken voll haben. Ich fand es auch ein bisschen ärgerlich mit den Temperaturen, vor allem zum Todesberg. Habe ich ewig gebraucht. Also, den habe ich als letztes gemacht, weil ich einfach nicht gecheckt habe, wie zur Hölle komme ich da hoch. Mit Nahrung habe ich es nicht geschafft, einfach durchzurennen und zu hoffen, da irgendwo drüber zu stolpern, hat nicht geklappt, rein vom Zeitmanagement her, weil ich nicht wusste, wo ich lang muss. Und dann bin ich halt irgendwann zufällig bei einem Stall so 50 Meter vor Death Mountain, vom Todesberg, auf eine Dame gestoßen, die mir dann so Elixiere verkauft. Und dann habe ich gemerkt, okay. So ist das. Und ich hatte das Gefühl, dass die Progression in der Hinsicht etwas natürlicher war. Zum Beispiel, dass ich die Ausrüstung für die kälteren Landschaften bekomme bei den Orni, weil die halt nahe dem Eisgebiet sind, anstatt mitten im Eisgebiet, wo ich dann eher frieren würde, wenn ich da reingehe. Das fühlte sich etwas natürlicher an, da die Progression, auch mit der Wüste, da kann man sich dann komplett ausziehen. Klar, dann ist die Verteidigung komplett unten, aber dann nimmt man zumindest keinen Schaden in der normalen Wüstenregion. Es gibt auch eine, wo es ein bisschen heißer ist, da sollte man dann Items dazu haben, aber bis dahin hat man meistens dann schon die Damenkleidung, die einem dann entsprechend abkühlt, was ich seltsam finde, dass das nicht funktioniert, wenn man sich auszieht. Aber gut, Videospiellogik, da konnte ich ein Auge zudrücken, dass das so nicht funktioniert. Aber halt beim Todesberg habe ich ewig gebraucht. Das ist auch das Einzige. Also ich musste zweimal in den Guide schauen. Einmal, ich weiß nicht mehr, was das andere war, aber das eine Mal war halt, wie zur Hölle ich den Todesberg erklimmen soll. Halt mit diesem Elixier, was man da bekommt, dann schnell hochrennen, bei dem einen Typen dieses blöde Echsen-Minispiel machen, wo man die Echsen einsammeln muss, und dann kriegt man das Hemd zumindest gratis, und dann ist man erstmal sicher für den Rest, und dann holt man sich eventuell noch die Hose dazu. Den Helm fand ich immer unpassend. Ich habe immer schon meine Assassinen-Kapuze getragen. Die habe ich dann auch nicht abgelegt. Und dann hatte ich immer meine Outfits zusammen. Aber wie gesagt, diese Progression in der Welt zu haben, das ist ein verschneiter Berg, wie komme ich da rauf, und dann Stunden später halt eine Rüstung zu finden, wo dann steht, damit hältst du besondere Kälten aus, und sagst du dir, okay. Und das hat bei den Grodus halt als einziges nicht funktioniert, dummerweise.
Ja, aber das waren immer so die Momente, wo man dann sich gefreut hat, endlich in die Region dann fortzuschreiten, wo man vorher nicht rein konnte. Also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da die Welt so Stück für Stück zu erkunden, mit der passenden Kleidung dazu.
Das hat mir auch gefallen. Also am Anfang hat es mir nicht gefallen, weil das sich sehr restriktiv anfühlte, aber als ich dann endlich die Eiskleidung zumindest bekommen hatte, wo man dann in die Berge kann, das sah auch sehr schön aus. Und es passt halt so perfekt zu den Orni, weil das halt so gefiedert ist, weißt du? Das wärmt dich halt. Das sieht toll aus, das Design. Und das hat man dann auch gerne getragen. Und da fühlte sich die Progression einfach richtig an, in der Hinsicht. Kochen habe ich schon erwähnt, das habe ich nicht gerne gemacht, weil man dafür looten muss. Loot ist etwas, was ich schrecklich finde. Und dass du nicht über Äpfel laufen kannst und die dann einfach einsammelst, sondern jedes Mal die A-Taste hämmern musst. Und ich bin dann auch nicht die Bäume erklommen, sondern bin einfach gesprungen und habe die Äpfel mitgenommen, die man da erreichen konnte über einen Sprung. Und andere Kochzutaten zu finden. Nicht so meins, muss ich gestehen. Vor allem, weil du halt, wenn du kochen willst, ich weiß nicht, ob es einen schnelleren Weg geht, aber dann halt immer ins Menü musst, die Zutaten hier raus, so, sondern die Animation dazu gucken musst. Und damit kannst du nur ein Gericht machen. Das heißt, dass wenn du gerade 10 Gerichte kochen willst, um dich halt auf Gannon vorzubereiten, dann musst du wieder und wieder und wieder in dieses blöde Menü rein, dir die Zutaten raus. Und dann sind die auch so scheiße verteilt. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, die so zu verteilen. Und ja, es war eine Qual. Und ich habe das genau wie das Kampfsystem nur dann genutzt, wenn ich es echt musste und nicht mich inspiriert gefühlt, dass das hin und wieder einfach zu nutzen, weil es Spaß macht. Ich fand das einfach nur ätzend, da immer wieder diese ins Menü gehen zu müssen, halt sich durch diese ekelhafte Menüstruktur zu manövrieren und dann sich die Zutaten zurechtzusuchen und dann zu gucken, welche entsprechende Status-Upgrades mit sich bringen, dass man halt sich jetzt ein Gericht zusammenkocht, was einen besonders hitzebeständig macht und so weiter und so fort. Das war mir einfach zu lästig insgesamt.
Ja, das Kochen hat mit der Animation das Ganze mal dann in die Länge gestreckt, aber ich hatte sowieso die meisten Dinge, die ich gegessen habe, das waren die, die aus den Amiibo-Figuren rausgefallen sind. Wenn man das dann ja in den Gebieten gemacht hat, die heiß sind, dann waren die Sachen auch noch direkt gebraten, wenn die dann auf dem Boden lagen, man die dann schnell aufgesammelt hat. Das hat mir meistens gereicht, um da dementsprechend zumindest so ein paar Items zu haben, die einem Lebensenergie geben. Und ansonsten habe ich, glaube ich, ganz viel von dieser Kältesuppe gekocht. Das Rezept konnte ich mir am besten merken.
Nee, ich habe immer nur die süß-sauer Obsttöpfe gemacht. Ja. Und dann wirklich halt zum Ende hin mal Fleisch und Fisch gebraten, halt mit Pilzen und Grünzeug. Das muss ja auch ein bisschen gesund sein. Ja. Nee, einfach weil du musst dich halt durchsuchen, welches Item hat welchen Statuseffekt. Und das ist, wie gesagt, nicht sortiert. Das ist nach Art der Zutat sortiert und innerhalb der Art ist das nochmal sortiert nach Fähigkeit, die das hat. Anstatt zu sagen, hier sind die Kochzutaten mit dieser Fähigkeit, hier sind die Kochzutaten mit dieser Fähigkeit. Und wenn du dir halt ein Gericht zusammenkochen willst, halt, was nicht nur aus Fleisch besteht, weil Fleisch musst du dir halt auch erkämpfen, sondern sagst, okay, ich will Fleisch und dann halt Gemüse dazu, weil das passt halt. Man kann auch definitiv sich verkochen, das mir einmal passiert. Jo. Aber dann willst du halt die richtigen Zutaten zusammenlegen und dann klickst du dich halt durch das Menü und musst lesen, okay, welchen Effekt hat das, weil das ja auch nicht angezeigt wird im Menü. Das wird erst angezeigt, wenn du das gekocht hast, dann wird das angezeigt und das fand ich immer so undurchdacht. Das ist immer nicht zu Ende gedacht, wieso ist das im einen Menü drin, aber nicht im anderen und Gott, ich habe mich da jedes Mal vor gefürchtet, wenn es Zeit wurde zu kochen, einfach um bereit zu sein und umso fröhlicher war ich dann, den Gerudo-Schild zu haben, den Goronen-Schild, diese Fähigkeit, weil das erstmal 3 Treffer negiert und dann noch die Heilungsfähigkeit von Mifa, die auch noch ein paar Bonusherzchen gibt. Von denen habe ich sehr viel gebraucht.
Das war die wichtigste, genau. Dann war man immer wieder topfit im Anschluss, ja. Ja, du hast gesagt im Vorfeld, dass du ein paar Anmerkungen zum Spiel hast. Jetzt gucke ich gerade auf den Tacho. Wir haben schon fast eine Stunde jetzt oder eine gute Stunde gesprochen.
Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen.
Genau, was hast du noch?
Ja, das ist übrigens schon länger als der Hauptpodcast von Breath of the Wild und Kalter Filmmusik eingespielt. Ich will nur eine Sache, beziehungsweise 2 Sidequests loswerden. Dann noch über Hyrule Castle und also Schloss Hyrule und die Verheerung Ganon sprechen und dann die Musik noch erwähnen. Die Sidequest, die du scheinbar auch gemacht hast, so wie das klang, ist mit dem Moldora-Herz. Moldoras sind diese Wüstenwale, nenne ich sie mal.
Ja, genau.
Die sind halt unterm Sand und werden auch wie Bossgegner behandelt, haben eine riesige Energieleiste, die dann auftaucht und man muss die mit Geräuschen triggern und dann mit Bomben füttern und um sie dann auszuschalten. Und die Quest habe ich gemacht, weil die Beschreibung halt so interessant war. Die Dame kommt ins Gerudo-Dorf und sagt, ihr Mann ist krank, die wollen doch heiraten, aber sie braucht, um ihn zu retten, dieses Herz eines Moldoras. Und das fand ich so sympathisch, dass er da halt zukommt und Hilfe sucht bei ihren Gefolgsleuten, dass ich diese Quest sehr gerne angenommen habe. Und es gibt auch eine Hochzeit in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es dieselbe Person ist. Das habe ich erst im Nachhinein rausgefunden, als ich den Soundtrack durchstöbert habe, um mich auf diese Folge vorzubereiten. Ich habe mir dann die Cutscene auf YouTube überflogen und das ist auch die Cutscene, wo ich sage, die ist groß aufgezogen. Das scheint eine Sidequest zu sein, die mehrere Etappen hat auch. Die würde ich gerne nochmal selbst erleben, diese Sidequest. Und da ich auch vorhab, den DLC irgendwann mal zu zocken, weil ich halt das Motorrad fahren will, so bekloppt das auch klingt, bin ich durchaus am Überlegen, das dann halt auf der Switch mir auch nochmal zuzulegen, halt direkt mit dem DLC, und mich dann ein bisschen mehr auf die Sidequests zu konzentrieren, von denen ich, wie gesagt, immer nur die gemacht habe, die interessant klangen oder machbar klangen. Und die einzige, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist halt die mit dem Moldora-Herz, weil ich das sehr, sehr liebenswürdig fand, rein von der Art und Weise, wie es aufgezogen wurde.
Hast du das Spiel jetzt auf der Wii U oder auf der Switch gespielt?
Ich habe noch keine Switch, die kommt erst jetzt in Tage.
Okay.
Ich habe es auf der Wii U gespielt.
Dann ergibt. Ich hatte mich eben schon gewundert mit deinem Eingangssatz. Ich hatte gedacht, du hättest schon eine.
Nee. Aber also von dem Punkt, wo wir aufnehmen, ist es nur noch ein, zwei Tage entfernt.
Ah, ja. Ich
sehne dem Tag schon entgegen. Dann, wie gesagt, ich habe die vier Titanen gemacht. Das heißt, ich musste vor Verheerung Ganon nicht nochmal alle vier Bosse bezwingen, wo ich sehr glücklich drum war. Und man kriegt dann ja noch einen kleinen Bonus, dass Ganon direkt die Hälfte der Energie verliert zum Beginn des Kampfes. Was ich allerdings, wie gesagt, unnötig fand, weil Ganon ist ein Witz in dem Spiel. Also ich habe meine Ausrüstung, wie gesagt, nur auf Level 2 gebracht und meine stärkste Waffe war im 50er-Bereich, aber ich habe ihn mit dem Masterschwert besiegt, weil das halt nicht kaputt geht, das Ding. Und ich habe auch das Gefühl, dass das länger aushält im Kampf mit Ganon. Aber das Boss-Design ist generell sehr uninspiriert, habe ich das Gefühl. Das ist einfach Formen und Farben zusammengekleistert, ohne Sinn und Verstand. Die Ganon-Bosse, die vier Phasen plus halt Ganon selbst, könnte ich nicht auseinanderhalten aus dem Kopf. Weil die so wild gestaltet und sinnlos gestaltet wirkten, dass da nichts in Erinnerung geblieben ist. Der Kampf selbst war eigentlich uninteressant. Da war es interessanter, Hyrule zu erklimmen. Ich habe bis dahin auch nie mit einem dieser Wächter gekämpft. Und als ich dann da hinkam und dachte, oh Gott, bitte muss ich jetzt dieses Ausweichmanöver nicht ausführen. Dieser Schildkonter, der ist ja so überpowert, dass ab dem Punkt mir auch die Wächter keinerlei Sorgen mehr bereitet haben, weil man deren Laser immer schön auf sie zurückschleudern kann und das massivst Schaden anrichtet. Und das dann auch eine Fähigkeit ist, die man definitiv gemeistert haben sollte, weil man sie für Ganon am Ende braucht. Und ich finde es ein bisschen schade, dass Zelda überlebt hat, aber die anderen Recken nicht. Bei Zelda finde ich es ein bisschen schwieriger zu verdauen als bei Link, weil Link halt in dieser Kammer drinne war. Und bei den Recken finde ich es schade, dass die nicht zumindest noch in menschlicher Form mit Link nochmal interagieren konnten. Klar, die sind Geister, aber der König von Hyrule ist auch ein Geist und der hat eine menschliche Form am Anfang. Wieso konnten die einen nicht begleiten im Dungeon, ja? Wie gesagt, das fühlt sich immer so nicht zu Ende gedacht an. Wieso kann der eine das, aber die anderen nicht? Und das Finale fand ich entsprechend auch eher schwach, weil ich mich nicht um Zelda gekümmert habe. Ich bin eh nie zu Schloss Hyrule gegangen, weil da die stärksten Gegner rumgetummelt sind. Und ich habe Ganon eigentlich nur besiegt, um sagen zu können, ich habe das Spiel beendet. Und ich wollte halt die extra Cutscene sehen, die man bekommt, wenn man alle Erinnerungen gesehen hat. Und die finale Sequenz da mit Zelda war auch sehr süß. Das Problem ist allerdings, dass man nicht danach weiterspielen kann, was ich halt dann wieder irgendwo doof fand.
Das stimmt, das hat mich auch irritiert zumindest, ne?
Ja, finde ich sehr seltsam. Also da wird das so angeteased, aber dann darf man da nicht danach weiterspielen, weil ich meine, es gibt noch genug in der Welt zu erkunden. Wieso kann ich das nicht machen, nachdem ich Ganon besiegt habe? Finde ich irgendwie, gibt Kontra zu dem gesamten Spielprinzip und das geht irgendwie nicht mit dem Spieldesign einher. Diese eine Entscheidung finde ich sehr, sehr komisch.
Ja, ich glaube, die wollten, oder haben es ja deswegen gemacht, weil die ganzen Monster dann ja danach auch weg waren. Die haben sich ja alle aufgelöst. Wahrscheinlich wollten die Welt in einem schönen Zustand verlassen, ne?
Ja, wobei es mich nicht gestört hätte, wenn die dann immer noch da wären. Also, ich habe auch den Blutmond nicht gebraucht. Von mir aus hätten die Gegner einfach wieder spawnen können, wenn ich halt 100 Meter weggegangen bin oder das Spiel neu lade. Weil die Cutscene jedes Mal genervt hat. Ich meine, ich habe die dann auch geskippt nach dem ersten Mal, aber trotzdem ist das nervig, dass du halt andauernd unterbrochen wirst. Und es ist mir einmal vorgekommen, und das ist ein bekannter Bug, dass das zweimal hintereinander gespielt hat, diese scheiß Cutscene. Dann wird der Nachthimmel rot, dann zieht halt der blutrote Mond auf und dann spielt die Cutscene. Und aus irgendeinem Grund ist es immer noch rot geblieben, weil normalerweise wird es dann wieder normal dunkelblau in der Nacht. Aber dann ist der Mond einfach rot geblieben und eine Minute später ist die Cutscene schon wieder gestartet. Und das ist... Ah. Nintendo-Polishing sieht anders aus. Ich hatte auch Slowdowns massive, also selbst nach den ganzen Patches. Die Wii U ist gelegentlich ins Stottern geraten und außerdem passiert es oft, also mir ist es zumindest oft passiert, dass wenn man irgendwo rüberfliegt gerade und der Wind gut liegt, dass man scheinbar zu schnell über die Welt fliegt, dass das Spiel dann für eine Sekunde freest und nachladen muss. Hm. Es ist nur eine Sekunde, aber es zieht einen trotzdem aus der Welt, wo das andere Spiele seit 2000, was weiß ich, wann Open-World-Spiele großartig angefangen haben, hinbekommen, halt diese Stotter nicht drin zu haben. Das finde ich sehr seltsam, dass Nintendo das nicht hinbekommt. Nach so vielen Jahren.
Ja, war ja dein erstes Open-World-Spiel. Aber hast schon recht. Die Technik, insbesondere eben auf der Wii U, hätte besser sein können. Auf der Switch war die zum Start ja auch noch nicht ganz so flüssig. Das hat sie ja erst nach einem Monat oder so mit den ersten zwei Patches sich gelegt.
Ja, es sieht toll aus, das Spiel. Ich finde die Musik nicht so gut. Ich finde, da haben die klassischen 3D-Zeldas definitiv einen stärkeren Fokus draufgelegt, was ich besser finde. Es gibt so ein, zwei Stücke, wo ich sagen kann, ja, die sind schön, aber das eine ist zum Beispiel aus Wind Waker, bloß halt eine andere Variation mit anderen Instrumenten. Und ich find's schade, dass die Musik, wenn dann nur in Cutscenes und Dialogen wirklich von Bedeutung war und ansonsten vor sich hingedüdelt hat. Nicht mein Fall, aber ich verstehe, dass das halt nerven würde, wenn man über die Oberwelt reitet für 40 Stunden lang und dann immer diesen Loop drin hat. Aber ich hätte trotzdem halt ein bisschen mehr Varianz und ein bisschen mehr Epos im Soundtrack ganz gut vertragen. Hm. Ja, am Ende will ich noch sagen, dass es mir schwer macht zu sagen, dass ich das nochmal spielen will. Wie gesagt, ich ziehe in Betracht, es auf der Switch nochmal zu holen, weil ich den DLC eigentlich nicht auf der Wii U haben möchte, sondern lieber auf einer aktuellen Konsole. Aber das würde halt bedeuten, dass ich mich nochmal durch das Spiel spielen müsste. Und da weiß ich nicht, ob ich die Muße zu habe. Das ist das Zelda, wo ich wirklich das Gefühl habe, das hat am wenigsten Wiederspielwert. Einfach dadurch, dass das so offen ist. Es klingt komisch, das widerspricht sich auch ein bisschen, aber das liegt halt einfach in meiner Natur, dass ich halt Open World generell nicht so prickelnd finde. Und mit den ganzen Mechaniken halt Loot, Waffen, die kaputt gehen können, das Kampfsystem gefällt mir nicht so. Weiß ich echt nicht, ob ich da dann die Muße zu finde, mich da nochmal durch zu spielen, nur um dann irgendwann den DLC-Content zu sehen.
Die Frage ist, ob du das musst. Eventuell kannst du ja auch direkt mit dem DLC starten, oder?
Ja, aber dann bin ich, denke ich, definitiv unter Port. Also, ich habe von Kai gehört, der den zumindest angespielt hat, dass der schon recht knackig sein soll. Und da würde ich ungern unter Power rangehen.
Ah ja, okay. Das ist ein Argument.
Ja. Und interessanterweise hat das mein Interesse geweckt, während des Spielens Ocarina of Time nochmal einzulegen. Und ich habe jetzt angefangen, Ocarina of Time nochmal auf dem 3DS zu spielen. Weil ich halt irgendwo dieses Design, dieses Spieldesign vermisst habe, während ich Breath of the Wild gespielt habe. Irgendwo habe ich immer im Hinterkopf gehabt, mir juckt's in den Finger nach klassischem Zelda-Design. Ich brauch's nicht so riesig, ich brauch nicht diese 100.000 Mechaniken. Ich hätte lieber verspielte Items und Waffen, mit denen ich rumexperimentieren kann, als mit immer denselben Waffen, immer dieselben Experimente zu vollführen. Die Krog-Aufgaben haben sich auch irgendwann wiederholt. Da sind drei Bäume und an einem sind mehr Äpfel dran. Pflück genau die, dass alle drei Bäume gleich aussehen. Oh, da ist ein Steinkreis, leg einen großen Stein hin, wo ein Stein fehlt, um diesen Kreis zu vollenden. Hier sind Ballons, schieß die ab, oder dieser Feenstaub, der halt vor einem wegfliegt, verfolgt den und so weiter und so fort. Das ist immer wieder dasselbe und mir hat da so ein bisschen einfach die Abwechslung innerhalb dieser einzelnen Elemente gefehlt, die, wie gesagt, dann zumindest von den Schreinen und den vier Titanen etwas befriedigt wurde. Aber das hat immer dieses Gefühl geweckt in mir, Ocarina of Time nochmal zu zocken, weil mir das ja jetzt auch durch die 3D-Version besser gefallen hat und ja, das habe ich jetzt gemacht tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ich zu Breath of the Wild jeweils zurückkehren werde, aber wenn es eins geschafft hat, dann dass meine Liebe für das klassische 3D-Zelda wieder neu entfacht ist.
Das sind doch schöne Worte. Wenn das Spiel das schon mal geschafft hat, kann das ja nicht so verkehrt gewesen sein.
Ja, ich habe meine Zeit damit auch nicht bereut. Also ich würde definitiv nicht sagen, dass ich das auf eine Enttäuschungsliste oder so gepackt hätte, hätte ich das letztes Jahr gespielt. Ich hatte definitiv Spaß mit dem Spiel. Ich denke, es ist jetzt nur eine Woche her, muss ich noch ein bisschen abwarten, aber ich würde sagen, dass das definitiv um Meilen besser ist als Skyward Sword, was mir zwar während des Spiels gefallen hat, aber im Nachhinein immer weiter abgefallen ist in meiner Gunst. Breath of the Wild habe ich eher die positiven Aspekte im Hinterkopf. Auch wenn der Podcast jetzt relativ negativ klang, glaubt mir, ich habe eher die positiven Aspekte im Kopf. Halt die Kleidung anzupassen, immer sich sein Lieblingsset zusammen zu wählen, die Schreine zu suchen, zu meistern, die Puzzle da zu schaffen und genug Herzen anzusammeln, dass man dann Masterschwert.
Ich glaube auch Masterschwert.
Dann aus dem verlorenen Wald sich zu besorgen, die Inszenierung der Cutscenes, wenn man auf die Titanen zugeht. Das ist so bombastisch, war Zelda noch nie, und das hat sich einfach immer geil angefühlt, wenn du da gerade halt auf dem Sand surfst oder über dem Vogel Titanen fliegst, während der Laser schießt auf den einen Orni und du dann versuchen musst zu fliegen und Pfeil und Bogen zu nutzen und dann die Schild Generatoren auszuschalten. Und das war immer spektakulär halt. Das sind auch so die Momente, die ich in Erinnerung habe. Und wie gesagt, ich habe glücklicherweise mehr Gutes aus dem Spiel ziehen können, vor allem jetzt mit der neuen Session als die Kritik, die ich vorher, von der ich vorher eh schon wusste, dass ich sie haben werde. Und ich bin froh, es nochmal ich bin froh, es durchgespielt zu haben, sagen zu können, ich habe auch dieses 3D-Zelda durchgespielt, aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal brauche. Ich weiß nicht, ob das nächste Zelda auch so designt werden muss. Vor allem, wenn es wieder Hyrule ist, wie wollen sie erklären, dass die Welt auf einmal komplett anders ausschaut? Oder wollen sie die einfach wieder benutzen und da mehr Inhalt reinstecken? Weiß ich auch nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Ich finde, das Zelda-Team ist generell immer zu extrem auf die Reaktion. Oh, Wind Waker hat nicht genug Tempel, also das nächste Spiel 1000 Tempel, aber der Rest ist halt Grütze. Irgendwie ist die Welt nicht so liebevoll. Also packen sie super viel Detail in die eine Stadt in Skyward Sword, aber der Rest ist halt super Grütze. Irgendwie ist das zu linear. Und dann machen sie das größte Open-World-Ding und jetzt Ich sehe es schon kommen, im Jahr sagen die Leute, es ist irgendwie zu viel Open World, und dann machst du schon wieder was komplett anderes, weil sie immer nur in Extrem denken können, habe ich das Gefühl. Und das macht mir ein bisschen Sorge um die Zelda-Franchise, weil die Richtung, in die sie aktuell geht, ist nicht mein Fall und ich brauche nicht Breath of the Wild 2. Also ich hätte lieber ein etwas klassischeres, meinetwegen auch Open-World-Zelda, aber halt wie gesagt, vielleicht mit ein bisschen mehr Schwerpunkt auf Items, Dungeons, dass man ein bisschen mehr Fokus hat, auch vielleicht wieder ein bisschen Story-fokussierter ist, dass wenn man der Story folgen möchte, dass man da besser an der Hand genommen wird, weil das ist, glaube ich, der größte Fehler, den ich gemacht habe am Anfang des Spiels, weshalb ich das Spiel dann halt auch irgendwann aufgehört habe. Ich bin halt nur der Story gefolgt, bis Kakariko gekommen und dann sagt mir Impa, finde diese 13 Punkte. Und ab da habe ich dann halt die Konsole ausgeschaltet, weil ich die nicht finden konnte ums Verrecken, weil die Welt einfach so groß war. Mhm. Und ich hätte da ein bisschen mehr Führung gerne im nächsten Zelda drin. Für die Leute, die wie ich sagen, ich spiele Zelda mehr für die Geschichte und die Charaktere. Weil das wird dann doch die perfekte Balance schaffen, oder? Wenn du sagen könntest, die Open-World-Zeugs wollen, bekommen die Open-World, aber die sich eher konzentrieren wollen, die Dungeons und Items wollen, die Story und Figuren wollen, die können das auch machen, wenn sie sich auf diesen linearen Pfad, den wir vorgeben, konzentrieren. Und das muss ja nicht bedeuten, dass man dann die Dungeons in einer bestimmten Reihenfolge machen muss, weil in Link to the Past hat das ja auch funktioniert, dass man dann am Ende 5, 6 Dungeons hatte, die man dann abklappern konnte, wie man wollte. Und dass das in einem Open-World-System funktionieren kann, hat das Spiel 1994 oder wann das rauskam, gezeigt. Ich hoffe, dass Nintendo sich nicht zu sehr darauf verlässt, dass Breath of the Wild jetzt so ein Riesenerfolg war und einfach, wie gesagt, eine 2 dran klatscht und dieses Spielgefühl einfach nur versucht zu duplizieren. Das ist mein Abschlusswort.
Wahre Worte, ja. Also ich glaube nicht, dass Nintendo das Gleiche einfach in grün nochmal macht. Insofern, glaube ich, kannst du da ganz gelassen sein. Aber es hat ja schon geheißen, dass für die Switch momentan schon ein neues Zelda Wunder in der Mache ist. Ich glaube, dass es sicherlich thematisch jetzt auch nicht furchtbar weit weg sein wird, sondern dass die versuchen, vielleicht auch einen Teil der Technik einfach nochmal wieder zu verwenden. Aber dass man jetzt einfach das Gleiche nochmal bekommt, das glaube ich nicht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die sowas wie diese 100 Schreine, dass sowas komplett fehlt im nächsten Teil, dass die sowas wirklich dann auch anders machen.
Ja. Ja, oder etwas besser kombinieren mit den Krogsamen halt. Weil, also, es sind 900, ich habe, wie viel waren das, 46? Ja, 46 gefunden. Das ist schon, da liegen schon Welten zwischen und das müssen nicht so viel sein, aber halt, das könnte man auch besser implementieren, meiner Meinung nach.
Weil, du weißt, die Belohnung dafür ist ein goldener Scheißhaufen, ne?
Ja, ich weiß.
Ein bitterer Humor. Na gut, ja, dann sage ich mal vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr hattet mit diesem Nachschlag genauso viel Spaß wie Maurice beim Spielen. Wie gesagt, es war neu für uns, dass wir zu so einem Thema nochmal zurückgehen, aber bei so einem großen Spiel kann man das machen. Vor allen Dingen ist seitdem fast ein Jahr vergangen. Ich glaube, das passt schon und Breath of the Wild ist einfach ein Ausnahmespiel und braucht den Raum, den wir ihm gegeben haben.
Ich glaube, ich habe jetzt auch niemandem was Neues erzählt. Für die Leute, die das Spiel interessiert, die haben es entweder selbst schon gespielt oder alle Meinungen bereits gehört, die es gibt zu diesem Spiel. Aber ich wollte halt einfach meinen Senf noch dazu abgeben, weil ich definitiv ein paar Kritikpunkte gesehen habe, die ich halt selten selbst höre. Zum Beispiel, dass die deutsche Synchro kritisiert wird. Ich finde die wirklich. Das ist unteres PS1-Niveau von der Qualität, von der Direktion und so weiter und so fort. Das sind alles so Schritte, wo man merkt, okay, noch ein, zwei Schritte mehr und das hätte funktionieren können. Ich finde es halt so schade, dass Zelda, die in Skyward Sword so super sympathisch war, ja, in die man sich richtig verliebt hat als Figur, weil sie so tragisch, aber optimistisch war und hier ist sie halt diese weinerliche Versagerin. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber das ist ein Downgrade in meinen Augen. Und da finde ich es halt, ich fand das halt nötig, von mir aus sagen zu können, ich habe es durchgespielt und ich will meinen Senf dazu abgegeben haben, deswegen haben wir die Folge aufgenommen. Und ich musste einfach ein paar Dinge loswerden, wo ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt nichts Neues dazu beitragen, aber ich kann zumindest meinen eigenen Senf dazu beitragen. Vor allem halt im Kontrast zu dir und Kai, die ja die durch die Bank durch positive Erfahrungen mit dem Spiel gemacht haben, auch wenn ihr definitiv ein paar Dinge kritisiert habt, die ich auch erwähnt hatte.
Ja, das stimmt. Aber die Zeit vergeht so schnell irgendwie. Ich kann mich schon an viele Aspekte gar nicht mehr genau erinnern. Das ist einfach so bei mir. Deswegen scheue ich auch sowas wie den DLC.
Ja.
Na gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Das war eine gute, schöne Stunde.
Anderthalb
fast, genau. Ja, dann verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, euer Thomas.
Ja, danke auch von mir fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Maurice.